Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Heute mit Maximilian Schönherr und diesen Themen.
Supercomputer. In Jülich wird der schnellste Rechner Europas eingeschaltet. Quantencomputer. Wofür brauchen wir die neue Rechnerarchitektur? Die Optimierung von Roboterbewegungen mit Quantencomputern. Die Konferenz DeepSec in Wien. Ist maschinelles Lernen anfällig für Hacks von außen? Und das digitale Logbuch. Neu gegen alt.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Forschungszentrum Jülich, es liegt zwischen Köln und Aachen, wurde mit Corona-bedingt wenigem Tamtam der schnellste Computer in Europa offiziell hochgefahren. Er nennt sich Joules, die Juwelen, und rechnet so schnell wie rund 300.000 aktuelle PCs mit starken Grafikkarten zusammen. Ich sprach mit dem Direktor des Supercomputing-Zentrums in Jülich, dem Physiker und Informatiker Thomas Lippert, über sein auf rund 200 Quadratmeter aufgestelltem Juwel. Die erste Frage ist ein bisschen sehr direkt, denn wir können von außen sehen, in welchem Zustand der Superrechner gerade ist. Und da las ich, we are currently observing increased intermittent CPU throttling events on the Joules computer nodes. Es gibt also zunehmende Ereignisse, die den Kern des Rechners verlangsamen. Was hat es damit auf sich, Herr Lippert?
Das sind Ereignisse, die durch Noise auf dem Prozessor stattfinden. Also das sind zum Beispiel sogenannte Interrupt-Störungen, ja, auf der Maschine.
Ist das ein Garantiefall oder ist es Standard?
Nein, das hat mit dem Operating System zu tun. Das hat damit zu tun, dass irgendwo etwas stört. Also solche technologischen Dinge, die kommen täglich vor und müssen entsprechend natürlich dann auch von unseren Leuten behandelt werden.
Weil Sie Operating System, also Betriebssystem, erwähnen, welches ist denn das heutzutage?
Also die grundlegenden Betriebssysteme sind heute alle Linux-basiert.
Während Cray vor jetzt gefühlt 30 Jahren sein eigenes Betriebssystem gekocht hat und das natürlich nicht Open Source war, oder?
Ja, also eigentlich alle. Wir haben eine eigene Philosophie, wie man Supercomputing betreibt. Und wir haben sehr früh versucht, das optimal abzudecken, haben also gesehen, Cluster Computing so um 2010 wurde zu einer interessanten Technologie. Damals haben wir noch für die hochskalierbaren, also für die sehr großen Maschinen, IBM BlueJean gemacht, haben aber dann gesehen, dass man, wenn man Richtung GPUs geht, also diese Grafikprozessoren, ähnliche hochskalierbare Systeme bauen kann. Und kurz gesagt, wir können von einem Cluster aus, können wir einen Job starten, der eine bestimmte Anzahl von Prozessoren nutzt, also die Partition. Und dynamisch kann aus diesem Job dann eine Partition auf dem Booster, also auf dem anderen Modul, allokiert werden, die dann sehr hochskalierbare Teile des Codes ausführt.
Sagen Sie mal ein Beispiel, wo man die ganze Pipeline sieht. Also muss dann der Kunde, der bei Ihnen was rechnen lässt, die Software mitbringen zum Beispiel?
Die meisten kommen ja aus dem Wissenschaftsbereich und da ist ja eine hohe ein hoher Wettbewerb. Das heißt, die Wissenschaftler, die haben in ihren Gruppen sehr häufig eigene Software, die sie dann natürlich auch hochoptimiert auf diese Systeme bringen. Das ist Tradition. Ja. Nehmen wir mal im Bereich der Astrophysik oder Elementarteilchenphysik, also was so die, oder in der Material Science. Aber es gibt auch mittlerweile ganze Communities, die einigen sich auf Softwarepakete, die sehr, sehr hoch und sehr weit entwickelt sind. Und dann auch hochoptimiert. Da gibt es dann Code-Owners, die das sozusagen mit in die Hand nehmen oder ganze Konsortien, die diese Codes betreuen. Das sind sehr, sehr große Unterfangen. Die haben Zeitskalen von 10 bis 20 Jahren, solche Codes. Ja.
Ist denn für einen Rechenjob, den Sie auf der Maschine fahren, ist es eigentlich egal, wenn man beliebig viel Zeit hat, kann man das auch auf seinem PC im Institut fahren. Es dauert halt dann 10 Jahre und bei Ihnen dauert es eben dann eine Woche. Ist das der Unterschied oder gibt es noch einen Qualitätsunterschied, dass was anderes bei rauskommt?
Also es gibt zwei Unterschiede. Einmal ist das natürlich nicht mit 10 Jahren getan und einer Woche, sondern vielleicht mit 10 Millionen Jahren und einer Stunde. Ja, das ist etwa der Unterschied. Und der andere natürlich qualitative Unterschied, das ist der sich dann daraus ergibt, dass es einen quantitativen Unterschied gibt, und zwar im Memory. Das Memory ist natürlich dann auch 1 Million Mal größer. Damit kriegen Sie erstmal die großen Dinge kohärent in ein System hinein und können es damit lösen.
Ein großes Thema ist ja, und da kommen wir langsam zum Schluss, wie ist denn das mit der Ökonomie und Ökologie? Also die hohe Auslastung wäre ja gewünscht. Ja. Kann man daran optimieren? Und wie sieht das Rechenzentrum jetzt aus ökologischer Sicht aus?
Naja, eine Sache muss man wissen. Die Rechner, wenn sie mal angeschaltet sind, verbrauchen immer Energie. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass die ständig was tun, ja? Und nicht im Ruhezustand laufen. Weil der Ruhezustand ist fast genauso aufwendig wie der Zustand, wenn sie was tun. Ja? Und insofern versuchen wir, diesen Auslastungsgrad der Rechner auf eine Zahl bis 99% und mehr hochzutreiben. Das ist schwierig, weil wir müssen ja sehen, dass Jobs mal rein und raus gehen, es crasht auch mal was. Also unser Ziel ist diese extrem hohe Auslastung erstmal. Das ist mal eine Sache. Das zweite Ziel ist, wir gehen von Anfang an auf Maschinen, die einen geringen Energieverbrauch haben. Das dritte Problem ist, wie gut ist Ihr Datacenter dann eben in der Frage, Abwärme zu vermeiden, Kühlung effizient zu machen. Also da gibt es Heißwasserkühlungen und so weiter. Einen ganzen Haufen, das ist eine Welt für sich. Das ist sozusagen das dritte Element. Und dann das vierte natürlich, wenn Sie einen niedrigen CO2-Footprint haben wollen, dann müssen Sie eben dann auch Ökostrom verwenden. Aber in dem Moment, wo Sie primär wenig Energie verbrauchen, ein Faktor 3 bis 4 weniger, als dies mit Standardmaschinen der Fall ist, können Sie auch bitte leisten, ein paar Prozent mehr für Ökostrom zu bezahlen.
Es gibt ja das Argument, auch der Umwelt zuliebe, eben keine neuen Rechner zu kaufen, weil die müssen ja hergestellt werden. Seltene Erden und so weiter. Und deswegen gibt es auch bei diesen Bilanzierungen, Ökobilanzierungen von Rechenzentren durchaus die Ansage, behalten wir doch ein 10 Jahre altes Rechenzentrum möglichst lang, statt neue Kisten hinzustellen, die wieder Ressourcen verbrauchen, die ihren Transportweg brauchen, die schwer zu entsorgen sind, wenn sie dann auch in 10 Jahren mal wieder abgebaut werden.
Das ist ein wichtiger Punkt. Also genau die Entsorgungsfrage spielt eine große Rolle auch bei uns. Wir versuchen da nur zertifizierte Entsorger zu verwenden, genau für diesen Punkt. Aber Sie müssen sehen, wenn Sie einen 10 Jahre alten Rechner haben, heute, dann brauchen Sie vielleicht 20 bis 50 Mal so viel Strom, um das Gleiche zu erzielen, was Sie mit einem modernen Rechner erzielen. Also da ist die Ökobilanz absolut klar. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Das ist leider in diesem Geschäft so, dass die Standzeit von 5 Jahren dann genau an diese Grenze kommt, wo das Ganze von der ökologischen Seite her unrealistisch wird.
Soweit Thomas Lippert, Chef des Supercomputing-Zentrums am Forschungszentrum Jülich, über den jetzt offiziell eingeweihten und im Prinzip für alle größeren wissenschaftlichen Rechenprojekte offenen Großrechner namens Joule. Wir haben das Interview vorgestern geführt.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Vom britischen Beratungsunternehmen Gartner stammt ein hübsches Bild für die Entwicklung neuer Technologien. Der Hype Cycle übersetzt etwa die Rummelkurve. Demnach wächst die öffentliche Aufmerksamkeit für eine Zukunftstechnologie mit dem Fortschritt in der Forschung stark an. Dann werden überzogene Erwartungen enttäuscht. Das Interesse sinkt dramatisch, bis die Technik marktreif ist und das Leben der Menschen verändert. Quantencomputer dürften derzeit den Scheitelpunkt ihres Hype-Cycles erreicht haben. Vor diesem Hintergrund hat die Wissenschaftlervereinigung Münchner Kreis eine Konferenz zu Quantenanwendungen veranstaltet. Achim Killer, wie groß ist denn das Interesse der Anwender?
Sehr, sehr groß. Es waren vor allem Unternehmen dabei, von denen man gar nicht annehmen würde, dass sie sich fürs Quantencomputing interessieren. Die Bahn beispielsweise. Da kommt man erstmal nicht drauf. Oder die Telekom.
Und was für Quantencomputer setzen Sie ein?
Die der einschlägigen Hersteller IBM, Google. Die kanadische Firma D-Wave ist sicherlich der wichtigste Anbieter. Auf jeden Fall der einzige, der Quantencomputer wirklich verkauft. Wobei man das sich ja nicht so vorstellen darf, dass die Anwender sich einen Quantencomputer kaufen, mitnehmen und ins eigene Rechenzentrum stellen. Der Computer bleibt beim Hersteller, beim Entwickler. Der Zugriff erfolgt übers Internet. Die Anwender kaufen Rechenzeit, machen sich mit der Technik vertraut, probieren, testen, entwickeln Software-Dummies. Und ganz selten passiert es mal, dass so ein System bereits jetzt produktiv eingesetzt wird.
Bevor wir uns da hineingraben, muss man dann auch noch zwischen verschiedenen Arten von Quantencomputern erstmal differenzieren. Mit 50 bis 70 Qubits rechnen die besten Computer von IBM und Google, die von D-Wave mit mehreren tausend. Manche aber sagen, D-Wave-Rechner seien gar keine richtigen Quantencomputer. Man spricht deshalb auch von Quantum Annealers.
Einzuordnen ist das Ganze grob gesprochen so. Es gibt zwei große Gattungen, die Quantengattersysteme, universelle Quantenrechner, und die Quantenannealing-Systeme, die adiabatisch rechnen und eben nur Optimierung machen können.
So Dr. Josef Reger, Cheftechnologe bei Fujitsu. Quantengattersysteme sind nach den kleinsten logischen Verarbeitungseinheiten herkömmlicher Computer benannt. Und sie funktionieren entsprechend. Statt mit Bits, 0 oder 1, rechnet der Quantencomputer mit Qubits, die sich in vielen verschiedenen Zuständen befinden können. Diese Zustände heißen Superposition. Qubits können sich mit benachbarten verschränken und bilden so Quantenregister. Quantenanneler hingegen, von Englisch to anneal, härten und einbrennen, rechnen mit günstigeren und ungünstigeren Energieniveaus und eignen sich deshalb für Optimierungsaufgaben. Dabei geht es darum, kürzere Wege, günstigere Routen oder andere bestmögliche Kombinationen zu finden. Die Bahn etwa experimentiert mit Quantenannealern, um ihren Fahrplan zu optimieren. Es geht im Kern darum, möglichst viele Fahrgäste pünktlich zu befördern, bei begrenztem Schienennetz und gegebenem Fuhrpark.
Dann haben wir eben die Herausforderung, so etwas geschickt zu disponieren. Wendezeiten müssen optimiert werden, das heißt, wir möchten vermeiden, dass Züge zu lange benötigen, um tatsächlich eine Wende durchzuführen. Leerfahrten ist klar, das möchte niemand. Und die Wartungsintervalle müssen eingehalten werden. Das sind alles Parameter, die wir berücksichtigen müssen, um sicherzustellen, dass wir denn auch einen optimalen Zugeinsatz, einen optimalen Einsatz von Material erhalten.
Manfred Rieck von der Deutschen Bahn. Auch BMW arbeitet so. Dort werden mit Annealern zum Beispiel innerbetriebliche Abläufe optimiert. Die Autoindustrie gehört wegen ihrer vielen Optimierungsaufgaben zu den wichtigsten Nutzern dieser Rechnerart. Es geht darum, Verarbeitungsprozesse aufeinander abzustimmen, etwa wenn an einer Fertigungsstelle individuell konfigurierte Autos montiert werden. Dr. André Lucco von BMW.
In welcher Reihenfolge werden denn die Fahrzeuge gebaut? Ja, das prägnanteste und bekannteste Beispiel hier ist das Thema Lackiererei, wo man zum Beispiel vermeiden möchte oder minimieren möchte, dass jetzt ständig die Farbe gewechselt werden muss. Es ist zum Beispiel viel effizienter, man spart sich Umrüstkosten, wenn man jetzt möglichst viele schwarze Autos hintereinander lackiert.
Auf einem Annealer von Fujitsu hat BMW die Bewegungen von Schweißrobotern optimiert. Deren Arme dürfen sich ja nicht in die Quere kommen. Wenn ein paar Zentimeter Weg gespart werden, lässt sich der Takt an der Fertigungsstraße erhöhen. Allerdings handelt es sich bei dem Fujitsu-Rechner um keinen Quantencomputer. Ein herkömmlicher von Neumann-Rechner ist er aber auch nicht. Die Maschine arbeitet mit einem Silizium-Chip, auf dem gut 8000 Bit vollständig miteinander vernetzt sind. Das erinnert an die wechselseitige Beeinflussung von Quantenzuständen, weshalb das Unternehmen denn auch etwas blumig von einem quanteninspirierten System spricht.
Wir rechnen mit den Methoden der Quantenphysik, aber auf einem Rechner, der selber nicht in einem Quantenzustand ist.
Das also ist das Spektrum der neuartigen Computersysteme. Es beginnt bei Spezialrechnern mit herkömmlichen Siliziumchips, aber einer völlig neuen Prozessorarchitektur. Rechner von D-Wave erledigen dieselben Spezialaufgaben, aber auf Basis einer Quantenphysik. Und das Ziel der Entwicklung ist ein Universalrechner, der quantenmechanisch funktioniert.
Und mehr können Quantencomputer nicht, Achim? Nur Fahrpläne erstellen und Schweißnähte planen, das gab's doch bisher schon?
Naja, das sind aber auch schon sehr anspruchsvolle Aufgaben. Das Problem des Handlungsreisenden. Das ist ein Schulbuchbeispiel für ein Optimierungsproblem. Wenn ein Außendienst da bloß 10 Orte abklappern muss und überlegt, in welcher Reihenfolge, dann muss er über 100.000 mögliche Routen in Betracht ziehen. Und wenn noch ein paar Orte dazukommen, dann werden daraus sehr schnell Millionen und Milliarden. Computer müssen sowas durchrechnen und stoßen heute dabei sehr schnell an ihre Grenzen. Quantenannealer hingegen können das sehr gut und deshalb werden sie dafür wirtschaftlich genutzt. Die Quantenannealer. Die anderen, die Quantengatterrechner, die haben die Labore noch nicht verlassen. NISQ nennt man solche Systeme auch Noisy Intermediate Scale Quantum, also Rechner im Labormaßstab, die Noisy noch nicht zuverlässig genug rechnen, um produktiv eingesetzt zu werden.
Und auf welchen Gebieten arbeiten denn die Entwickler, die Quantencomputer ausprobieren?
Also viel erwartet man sich im Bereich der künstlichen Intelligenz. Maschinelles Lernen ist recht aufwendig. Da müssen viele ähnliche Lernschritte ständig wiederholt werden. Und da hofft man, dass sich die Lernzyklen verkürzen lassen, indem vieles simultan berechnet wird. In der Medizin erwartet man sich Großes vom Quantencomputer. Drug Design am Computer, das war mal das Zukunftsthema des Hochleistungsrechnens. Also zu berechnen, wie sich ein Medikament an eine Körperzelle bindet. Aber da stößt man halt sehr schnell an die Leistungsgrenzen heutiger Computer. Das Leitbild in dem Bereich ist die personalisierte Medizin. Das würde bedeuten, dass Medikamente passgenau für den individuellen Patienten designt werden. Dafür braucht man neue Rechenmethoden und Quantencomputer könnten dem entgegenkommen, weil sie ja mit kleinsten Teilchen arbeiten und man deshalb die atomaren Kräfte, die in der Pharmazie wirken, vielleicht gut auf sie abbilden kann. Die ganze Chemiebranche ist sehr interessiert, denn wenn neue Werkstoffe entwickelt werden, dann geschieht das auch am Computer. Wenn man da was wirklich Neues finden will, dann muss man sich schon mit kleinsten Teilchen befassen und das heißt, sie berechnen.
Jetzt denkt man beim Quantencomputer oft an das Brechen von heute üblichen Verschlüsselungen. Also Quantencomputer können Verschlüsselungen entschlüsseln. Gab es dazu was im Münchner Kreis auf der Konferenz?
Also das Thema war omnipräsent, aber nur in dem Sinn, dass Quantencomputer sicherlich bald kommen werden, weil es Organisationen gibt, die dafür viel Geld ausgeben. Aber die sprechen üblicherweise nicht auf Konferenzen und erst recht nicht über diese Art von Anwendungen. Wie man Kryptographie knackt, ist bekannt, ist der Shor-Algorithmus. Diese Anwendung steht, aber was fehlt, ist die Hardware dazu. Ein universeller Quantencomputer, der sehr viel stärker ist als das, was die heutigen experimentellen Laborrechner können, den gibt es noch nicht, aber die Technik verändert hat er schon.
Wieso das?
Naja, wer heute ein Gerät entwickelt, das mit Verschlüsselung arbeitet, der darf das nicht mit dem Verfahren tun, das vielleicht schon morgen von einem Quantencomputer geknackt wird. Und deshalb ist die Postquantenkryptographie entwickelt worden, lange bevor es den Quantencomputer gibt.
Vielen Dank, Achim Killer in München, für diese Einblicke in den aktuellen Stand des Quantencomputers. In Wien findet um diese Zeit immer die DeepSec statt, Tiefe Security, eine der größten wissenschaftlichen Konferenzen über die IT-Sicherheit. Corona bedingt diese Woche leider nur über Videolinks. Marianne Unterlugauer hat sich eingeklinkt.
Do it, right? Go hunt. See what your hunters are doing. Are they picking the things up that you're launching against them? Do they actually work?
Gehen Sie jagen, emulieren Sie Ihre Angreifer und warten Sie nicht auf den nächsten Angriff. Das riet vorgestern ein Sicherheitsexperte seinen über Videolink zugeschalteten Kolleginnen. Auf der DeepSec-Konferenz klang an, dass bei der Jagd auf Angreifer das maschinelle Lernen immer stärker in den Mittelpunkt rücke. Für die einen sind Maschinenlernen und künstliche Intelligenz ein neuer Geschäftszweig der Computersicherheitsindustrie. Damit lasse sich Zeit, Personal und Ressourcen, also Geld sparen. Viele Teilnehmer der DeepSec 2020 waren davon nicht überzeugt. Ein neuer Hype und neue Geschäftsmodelle lösen noch keine Sicherheitsprobleme. Um seinen Gegner kennenzulernen, müsse man sich weiterhin selbst die Hände schmutzig machen. 80% der Übergriffe auf Firmensoftware lassen sich mit viel einfacheren Methoden lösen, sagt Irene Michelin von IBM.
Start with whiteboard and pens. So, okay, everyone is remote now, but there are virtual whiteboards.
Das Wissen über die internen Abläufe, die Analyse des Alltags und der vorhandenen Codebasis bleibt weiterhin im Fokus der Sicherheitsexperten. Denn es kann vorkommen, dass eine Softwarelösung zwar Firmen in Brasilien schützt, aber nicht jene in den USA oder hier in Österreich. Das ist eine Lektion, die der Brasilianer Fabrício Chichin von der Universität Paraná letztes Jahr als Teilnehmer eines Machine Learning Sicherheitswettbewerbs lernen musste. Sein Team erreichte 2019 den zweiten Platz und machte die folgende Erfahrung. Ihr Modell, das zu Hause im Computerlabor eine Erfolgsrate von überzeugenden 98% aufwies, hatte mit der Klassifizierung des neuen Datenmaterials der US-amerikanischen Veranstalter erhebliche Probleme.
I really think that's real.
Dieser Aspekt ist sehr real. In unseren Forschungsarbeiten sehen wir, dass unser Modell wesentlich schlechter abschneidet, wenn wir mit Datensätzen konfrontiert sind, die nicht aus Brasilien stammen. Das stellen auch unsere Studenten im Computerlab fest. Die lassen sehr viele Tests durchlaufen und erzählen uns regelmäßig, dass sich das brasilianische Szenario wesentlich von anderen Regionen unterscheidet.
2020, so Fabrizio Cecchin, wurden die Bedingungen des Wettbewerbs wesentlich erschwert. Neben einer Erweiterung des Angriff- und Verteidigungsszenarios reduzierten die Veranstalter das Zeitfenster zur Identifizierung der feindlichen Daten auf nur mehr 5 Sekunden. Trotzdem war das Team aus Brasilien erfolgreich und erreichte als erstes die maximale Punktezahl. Wie viele Gegner sie dabei hatten, erfuhren sie allerdings nicht. Machine Learning Systeme brauchen, davon ist Fabrizio Cecchin überzeugt, nicht nur die Blackbox, in die man nicht hineinsehen kann, sondern eine Sandbox, also eine isolierte Umgebung, in der Programmcode vor seiner Ausführung als gut oder bösartig gekennzeichnet werden kann. Denn derzeit ist es für Angreifer ein leichtes, in eine Programmbibliothek neue Funktionen einzufügen, die von KI-Modellen aufgegriffen und ausgeführt werden, ohne dass es großartig auffällt.
Marianne Unterlugau in Wien über die DeepSec-Konferenz und das maschinelle Lernen zur Abwehr von Viren und Trojanern.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 25867.
Das Update hat geklappt. Ging ja flott. Toll, neues Icon. Richtig schick. Version 4.0 ist sicher viel besser als 3.5.1. Version 3.5.1 der App war auch ganz schön kompliziert. Das hatten die echt vermurkst, die Entwickler. Ich bin doch nicht deren Beta-Testerin. Aber die haben bestimmt aus ihren Fehlern gelernt. Wenn die Welt immer schlechter wird, sollen wenigstens die Apps immer besser werden. 4.0, das klingt wie eine runde Sache. Moment, was ist das denn jetzt für ein Dialogfenster? Wo und wie und für was soll ich da ein Häkchen setzen? Passwort? Das kennt die App doch längst, aber ich nicht mehr. Ach, wie schön war Version 1 der App. Da machte sie noch, was sie sollte. Und nur das. So wie eine Kaffeemaschine, die nur Kaffee macht. Ich habe jetzt genug. Ich mache direkt den Downgrade vom Upgrade. Ich gehe von 4.0 ohne Umwege über 3.5.1 wieder zu 1.0 und dann lasse ich das so. Aha, Version 1.0 ist kompatibel bis Betriebssystem 10.4. Moment, was habe ich denn? Ich habe 12.9. Ist ja kein Problem. Dann grade ich das System auch down. Das war nämlich damals auch viel besser. Damals war einfach alles viel besser. Und zum Glück habe ich von allem, was damals besser war, ein Backup gemacht. Ich habe auf alle meine Festplatten Aufkleber, wie auf Marmeladengläser. Was ist denn dieser? Betriebssystem 10.4 November 2014. Na also, erstmal das Alte, das Neue ist, löschen. Und jetzt Neuinstallation des Betriebssystems 1.0 vom Backup. Was? Mein Gerät ist zu neu? Installation kann nicht abgeschlossen werden? Wie Installation vorher beenden? Ich kann sie nicht beenden. Mein Gerät blockiert? Nicht zu retten? Gefangen im Fegefeuer zwischen zwei Betriebssystemen? In der Dauerschleife der Unmöglichkeit zwischen gestern und morgen? Wenn das nicht symbolisch ist. Ich biete mein brandneues Gerät zum Tausch an, gegen eins von 2013. Möchte jemand?
Digitales Logbuch. Name.
Wolfram. Laura.
File closed.
Und nun das Info-Update mit Piotr Heller.
Die europäische Cloud Gaia-X stößt auf Interesse bei Unternehmen. Laut dem Bundeswirtschaftsministerium haben neben den 22 Gründungsunternehmen aus Deutschland und Frankreich weit mehr als 100 weitere Unternehmen ihr Interesse bekundet. Diese Woche präsentierten die Beteiligten das Projekt bei einem zweitägigen virtuellen Treffen. Gaia X soll den Cloud-Riesen wie Microsoft, Google, Amazon und Dropbox mit einer Vernetzung von vielen kleineren Anbietern aus Europa entgegentreten. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sprach von der Schaffung eines souveränen Cloud-Dienstes. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier formulierte ein Datenökosystem in Europa als Ziel von Gaia X. Es werde neue datengetriebene Dienste schaffen. Laut Dow Jones News sind auch der chinesische Netzwerkausrüster Huawei und das bei Datenschützern umstrittene US-Unternehmen Palantir in Gaia X involviert. Daneben auch Amazon, Google und Microsoft. Die europäischen Cloud-Anbieter im Projekt betrachten die Amerikaner und Chinesen laut FAZ als ungeliebte Konkurrenz, geben aber hinter vorgehaltener Hand zu, dass man technologisch ohne die amerikanischen Unternehmen nicht könne.
Ein Reporter hat sich in ein Videotreffen der EU-Verteidigungsminister eingeloggt.
Zuvor hatte die niederländische Verteidigungsministerin Ank Beileveld auf Twitter ein Foto ihrer Teilnahme an dem Treffen veröffentlicht. Auf dem Bild waren auch Teile eines geheimen Zugangscodes zu sehen. Der niederländische Reporter loggte sich damit ein und nahm an der Sitzung teil, wie auf Bildern des Senders RTL News zu sehen ist. Als er gefragt wurde, wer er denn sei, stellte er sich als Journalist vor und verließ die Konferenz. Das Treffen wurde danach aus Sicherheitsgründen abgebrochen.
In den USA wurde ein Videospiel für $156.000 versteigert.
Es handelte sich um das Spiel Super Mario Bros. 3 aus dem Jahr 1990. Das Modul für die NES-Spielkonsole befand sich noch in seiner originalen Schutzhülle. Der Preis von umgerechnet knapp 132.000 Euro sei ein Rekord für ein original verpacktes Videospiel, teilte das texanische Auktionshaus mit. Die Versteigerung habe damit den bisherigen Rekord vom Juli dieses Jahres gebrochen. Damals hatte ein Super Mario Bros. Spiel für $114.000 den Besitzer gewechselt.
Kleine Kinder sehen auf YouTube viel Werbung und für ihr Alter ungeeignete Inhalte.
Das geht aus einem Bericht amerikanischer Mediziner und der Non-Profit-Organisation Common Sense Media hervor. Knapp 200 Eltern haben ihnen gestattet, die YouTube-Nutzung ihrer bis zu 8 Jahre alten Kinder zu verfolgen. Die Analyse zeigte, über ein Viertel der gesehenen Videos war nicht für Kinder geeignet. Es handelte sich meistens um Videos über Computerspiele oder Reality-Formate von Teenagern. Die Autoren attestierten nur 5% der Videos einen hohen pädagogischen Wert. 85% der Videos enthielten Werbung und jedes zweite bewarb Produkte, die sich explizit an Kinder richteten. Die Hauptautorin des Berichts sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, sie sei überrascht über die vielen langen Videos ohne Substanz, die nur dafür gemacht zu sein schienen, junge Zuschauer anzuziehen. Diese Inhalte würden die Kinder beschäftigt halten, ohne dass sie nachdenken müssten.
Amazon wird in den USA zur Apotheke.
Die Nutzer können dort seit dieser Woche verschreibungspflichtige Medikamente bestellen. Das teilte das Online-Versandhaus in einer Pressemitteilung mit. Voraussetzung ist ein Amazon-Profil und ein Rezept, das der Arzt online übermittelt. Amazon hat bereits vor 2 Jahren das Pharma-Startup PillPack gekauft. Die aktuelle Ankündigung ließ die Aktienkurse von amerikanischen Drogerie- und Apothekenkonzernen um bis zu 10% absacken.
Sternzeit. 21. November. Das perfekte Weltraumdinner. Ende kommenden Jahres soll der Saarländer Matthias Maurer zur internationalen Raumstation reisen. Solche Missionen sind teuer und so nutzt die Europäische Weltraumorganisation ESA jede sich bietende Gelegenheit, um die Werbetrommel für die astronautische Raumfahrt zu rühren. Jetzt hat man sich, kein Witz, eine Kochshow ausgedacht, in der darüber entschieden wird, welches persönliche Menü Matthias Maurer in den Modulen gereicht wird. 10 Gastronomen aus dem Saarland nehmen am Wettbewerb um das Crew Choice Menu teil. Eine Gastronomin hat man wohl nicht gefunden. Das passt perfekt zur deutschen Raumfahrt, denn hierzulande gibt es bald 12 Astronauten, aber es war noch nie eine deutsche Frau im All. In einem Web-Voting wurde die Menüriege schon auf 3 eingekocht. Heute Abend nun tischen die Finalisten ihre Speisen in einer Fernsehshow einer kritischen Jury auf. Dazu gehören unter anderem die Chefin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, der Ministerpräsident des Saarlands und der ESA-Generaldirektor. Das Siegeressen wird dann noch auf Weltraumtauglichkeit getrimmt. Speisen für die Umlaufbahn sollten wegen des im All schwächeren Geschmackssinns stark gewürzt sein, dürfen aber nicht viel Salz enthalten. Zudem müssen sie schön am Löffel kleben, damit nicht einzelne Brocken abheben und durch die Module schweben. Man könnte den Eindruck gewinnen, Matthias Maurer fliegt vor allem zum Essen nach oben. Aber vielleicht plant die ESA ja noch eine Show zur Auswahl seiner interessantesten Weltraumexperimente.
Das war Forschung aktuell, Computer und Kommunikation mit Maximilian Schönherr am Mikrofon. Nach den Nachrichten hören Sie unsere Sendung Streitkultur. Da geht es um die Frage nach dem Selbstmord. Dürfen Ärzte dabei helfen?